Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Die Fußballsaison 2017-2018 in der Premier League ist vorbei und damit ist auch für den Liverpool FC das Ende der Fahnenstange, das Ende der Saison erreicht. Eine Saison, die ja ein bisschen länger ging als die letzten Saisons, denn Liverpool stand ja noch im Champions League Finale, verlor dort ja gegen Real Madrid. Die Reds Fans werden sich erinnern an dieses Spiel, an dieses denkwürdige Spiel aus so vielen Gründen. Und auch unser heutiger Gast bei diesem Saisonrückblick des Liverpool FC, André Völkel von den Berlin Reds, der erinnert sich sicherlich noch an das Champions League Finale. André, immer noch ein bisschen schmerzhaft, hallo.
Ja, hi, hier ist einer. Nee, ich hab's ja gar nicht gesehen, weißt du doch, nein, Scherz. Ist vorbei. Wir blicken natürlich tatsächlich zurück, auch hier im Podcast heute, auf die Saison, aber wir schauen auch tatsächlich eher nach vorne. Und viele Fans haben es ja schon mitbekommen, Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Von daher nur nach vorne schauen.
Wir machen wie immer den Spagat. Erst blicken wir zurück und im Anschluss blicken wir dann voraus auf das, was in der nächsten Saison kommt. Das ist auch so ungefähr der Fahrplan unseres Saisonrückblicks des Liverpool FC hier beim Scouserfunk bei der letzten Ausgabe der Saison 2017-18 hier auf meinsportradio.de. Lass uns dann wirklich nochmal zurückblicken. Dieses Champions League Finale, André, hat die Saison abgeschlossen. Wie war denn die Saison jetzt mal ganz grob global betrachtet aus deiner Sicht?
Da stimme ich mit den Fans, die ja mit abgestimmt haben, überein. Das ist grundsätzlich ein sehr, sehr positives Bild der Saison und der Mannschaft. Mit zwei, drei Abstrichen natürlich, auf die wir gleich mit Sicherheit nochmal zu sprechen kommen, wie eben Breite des Kaders und zwei, drei Wehwehchen bei einigen Spielen, Verletzungssorgen und so weiter. Aber wenn wir das, hätte mir jemand am Anfang der Saison genau das gesagt, so hey, ihr spielt im Finale gegen Real Madrid, ihr habt entspannt den vierten Platz mit Luft nach oben und die Einkäufe sind ordentlich getätigt worden, sind eingeschlagen, hätte ich sofort genommen.
Das kann ich mir vorstellen, denn das hätte vor der Saison, vor allem gerade diese Teilnahme am Finale der europäischen Königsklasse, hätten wahrscheinlich wohl die wenigsten erwartet, weil die Saison ja zumindest in der Premier League jetzt auch nicht so besonders gut losgegangen ist. Ein 3:3 zum Start in das neue Jahr, in die neue Fußballsaison, das war nicht unbedingt das, was man sich erwartet hatte im Duell gegen Watford, oder?
Oh ja, Watford. Oh, ich weiß zwar nicht mehr hundertprozentig. Wir haben, glaube ich, 3-1 oder so geführt gehabt. Da fing das natürlich direkt schon wieder an, ne? Bei den Fans und bei den gegnerischen Fans, die Häme und der Spott. Dafür lief es halt später ganz gut. Aber ja, solche Spiele hast du tatsächlich in der Saison und Watford hat ja auch jetzt keine allzu für ihre Verhältnisse schlechte Saison gespielt. Da waren einige ganz gute Leistungen und Spiele dabei, auch wenn sie letzten Endes nicht so gut in der Tabelle stehen. Darf man halt einfach nicht vergessen. Wobei tatsächlich müssen wir jetzt mal direkt nochmal, bevor wir es vergessen, sagen, die Saison hat ja für uns alle im Prinzip schon in der Vorsaison angefangen, gerade in Deutschland mit dem Spiel gegen Hertha und dem Audi Cup. Und zumindest die Preseason hat da schon mal relativ viel Spaß gemacht und das erhoffen wir uns natürlich auch für nächste Saison. Aber um dann direkt wieder zur Saison zurückzukommen. Watford, ja, okay, Stolperstart. Die Plätze, also es dauerte ein bisschen, bis wir ein bisschen weit oben mitgespielt haben, aber dann die Champions League Quali mit Hoffenheim, mit diesen zwei extrem guten Spielen, das Heimspiel gegen Arsenal, kurz danach kam Oxlade-Chamberlain. Da kam schon die erste Vorfreude auf den Rest der Saison auf.
Kleiner Dämpfer am 9.9.2017. Auswärtsspiel bei City.
Oh ja, das ist eines der Spiele, die man gerne mal vergisst. Ja. Ach, die rote Karte von Sadio Mané. Eine der wenigen roten Karten diese Saison. Kann man sich weiterhin, das tut gerade wieder richtig weh. Danke.
Ja, du, man muss ja auch mal ein bisschen Salz in die Wunde streuen. Aber Liverpool hat ja zurückgeschlagen und sich dann bei Manchester City auch im richtigen Moment dann auch richtig schadlos gehalten. Um dann etwas später natürlich den Vorgriff zu machen.
Ja, der September selber war jetzt wirklich nicht so gut. Da war dann auch die Freude direkt wieder gedämpft nach dem Spiel gegen Arsenal, weil das Arsenal-Spiel war wirklich so ein Ding, da war eine Mannschaft auf dem Platz, wo wir alle gesagt haben, so okay, wir dachten, die Jungs sind gut, wir dachten, Jürgen Klopp hat eine coole Taktik, aber was die da abgeliefert haben. So, und dann hast du halt wirklich zwei Wochen später dieses City-Spiel und denkst dir nur so, okay, also entweder ist hier ein riesiger Klassenunterschied, was sich teilweise zumindest im Laufe der Saison auch bestätigt hat zu City. Aber auf der anderen Seite, da war eine mentale Aufgabe defensiv. Das darf einfach nicht passieren. Also man kann gerne ein 2-3-0 dann bekommen, wenn du einen wichtigen Spieler verlierst auch vorne. Aber das hätte nicht sein müssen. Und ja, und der September war halt eben nicht so gut. Ne? Unentschieden gegen Sevilla, Burnley, rausgeflogen im Energy Drink Cup da gegen Leicester City. Spartak nur ein 1-1. Zum Glück lief dann der Oktober ein bisschen besser.
Und der Rest der Saison verlief ja auch gut. Wenn man mal auf die Gesamtstatistik guckt, nur 5 Niederlagen in der Premier League bei 21 Siegen. Einziger Wermutstropfen, diese 12 Remis, die dort ja eingefahren wurden oder die dort kassiert wurden. Wie ist das letztlich zu erklären? Ihr habt das ja auch in eurer Umfrage von den Berlin Reds gemacht, unter euren Fans da mal gefragt und ihr habt da zum Vergleich dann auch angeführt, die meisten Unentschieden nach West Brom und Brighton. Das sind ja eigentlich Mannschaften, die sich nun deutlich niedriger in der Tabelle befinden. Mhm. Watford 14, Brighton 15, also, und West Brom, jetzt muss ich gucken, die waren sogar noch ein bisschen tiefer, natürlich, die sind abgestiegen als 20. Also, das sind ja Regionen, da hat Liverpool ja eigentlich gar nichts verloren. Wie ist das zu erklären und wie erklären das eure Fans in eurer Umfrage?
Also zum einen gehe ich da nochmal auf die Frage ein vom Champions League Finale und da hatte tatsächlich Oliver Heim von den Karlsruhe Kopperheads gesagt, hier muss die Erkenntnis sein, dass man mental wie spielerisch nicht zu abhängig sein darf. Das ist halt zum einen im Finale, wo ein wichtiger Spieler ausfällt und das hast du teilweise auch in einigen wichtigen Spielen gehabt, wo Jürgen Klopp sehr, sehr stark rotiert hatte. Und dann, ja, also das, was tatsächlich komplett durch die Bank von allen über 170 Teilnehmern bei der Umfrage klar wurde, es fehlt scheinbar das dreckige Spiel und die Kraft am Ende, wobei ich das so jetzt gar nicht so gesehen hatte mit der Kraft, aber die fehlende Konzentration in einigen Situationen, wo du dann dem Gegner, so wie zum Beispiel Swansea, wo wir dann zum Beispiel auch verloren haben, einfach die Hoffnung wieder gibst. Und fehlende Varianten gegen tiefstehende Gegner wurde sehr, sehr oft genannt. Und da stimme ich tatsächlich auch zu. Da fällt zum einen mir direkt das Spurs-Spiel wieder ein, wo ja auch Varianten gefehlt haben, aber da natürlich auch die Klasse der Spurs zugeschlagen hat, beziehungsweise auch das dreckige Spiel. Das hat uns dann tatsächlich gefehlt. Bei so Mannschaften wie, ich glaube, das war Burnley, sah es dann wieder ganz gut aus. Mit 2-1, wo das Tor durch Klavan, glaube ich, gefallen war in der letzten Minute. Oder gegen Everton. Aber ja, das fehlt halt einfach. Da musst du den Deckel relativ früh zumachen oder musst du einfach mal sagen, okay, jetzt trete ich dann doch mal ein bisschen auf den Schlappen hier und hau dann mal die Kugel rein. Das fehlte tatsächlich.
Aber das ist ja eigentlich so ein Generalvorwurf, auch gegen Klopp in seiner gesamten Trainerzeit, gegen die Großen, da läuft's, gegen die Kleinen, manchmal sehr zäh.
Ja, es war ja nicht in dieser Saison, sondern in der letzten Saison war es ja ziemlich deutlich, wobei das tatsächlich sich rein statistisch gesehen auch etwas verbessert hatte, weil wir zumindest gegen United nicht so gut dastanden und Spurs und City, natürlich darf man nicht vergessen, die beiden hohen Niederlagen, die einen Großteil unserer Gegentore ausgemacht haben. Aber ja, es gibt ja, das hatte ich auch schon oft gesagt, es gibt viele, viele Taktiken, die Klopp da anwendet und auch viele Variationen. Nur glaube ich wirklich, dass dort vielleicht, also entweder ist es wirklich dieser mentale Faktor, der fehlt, wo die Leute jetzt sagen, okay, wo sich die Mannschaft sagt, so okay, wir kriegen das Ding jetzt wirklich rein, wir gehen jetzt mit der Brechstange daran, spielen den Ball nicht hin und her, hauen jetzt mal drauf. Uns fehlte tatsächlich jemand, der wie Gerard einfach mal aus der zweiten Reihe abgezogen hat und das Ding einfach unter die Latte reingezogen hatte. Da haben wir jetzt zumindest mit den Transfers ganz gut nachgelegt, aber das fehlte aus meiner Sicht und Ja, man hat sich, man hat, obwohl man in der Lage war, tiefstehende Mannschaften ein bisschen besser aus der Deckung zu holen, fehlte da dann eben wirklich ein Mühe Glück am Ende, um einfach zu sagen, so, okay, jetzt haben wir hier mal dreckig 1-0 gewonnen. Oder letzte Minute 2-1. Das ist einfach zu selten passiert.
Glück oder das, was du eben auch gesagt hast, manchmal auch so ein bisschen der Biss, da eben nochmal richtig reinzugehen. Ist das auch ein Grund, warum das vielleicht in den nationalen Pokalen nicht so richtig funktioniert hat in dieser Saison bei Liverpool? Mal gut, klar, Champions League Finale super, vierter Platz in der Premier League auch super, aber FA Cup und der von dir schon als Energy Cup verhasste und verlachte Carabao Cup, der ja auch jedes Jahr anders heißt, deshalb kann ich das schon verstehen, was du da mit meintest, aber da war es Abschneiden ja eher nicht so gut. West Brom und Leicester, das sind ja jetzt keine Übermannschaften, die man nicht durchaus auch hätte schlagen können.
Ja, West Brom, darf man nicht vergessen, wissen, wie sie sich Punkte holen sollten und hatten eben da auch das Glück, aber klar, eigentlich solltest du sowas gerade in der Anfangsphase auch gegen Leicester eigentlich nicht verlieren, wobei Leicester da zwischendurch auch zwischenzeitlich einen guten Lauf hatte, wobei wir sie ja dann wieder geschlagen haben. Tatsächlich erkläre ich mir das mit der Rotation, die Klopp vorgenommen hat, Torwart rotiert und Mittelfeld rotiert, Abwehr rotiert, Sturm zum teilweise komplett ausgewechselt gehabt, Taktik verändert. Und das ist ein großer Punkt, der bei fast allen Fragen und bei fast allen Antworten auch immer wieder aufkeimte. Es fehlt die Qualität in der Breite, um auch für gewisse Spiele eine Qualität ab der 70. reinzubringen, die auf einem Niveau ist, dass du dann klar nochmal einen Knipser reinschickst und sagst, okay, jetzt du ziehst das Ding jetzt durch, so, ne? Also ein Oxlade-Chamberlain ist ja in der Saison zum Beispiel gesetzt gewesen, aber wenn du jemanden mit so einer Qualität nochmal reinbringen kannst ab der 70., der auch klar in dieser Mannschaft so professionell mittlerweile schon ist und so qualitativ hochwertig, dass er auch mit wenigen Spielen auskommt oder mit wenig Spielzeit auskommt, aber dann am Ende wirklich diesen entscheidenden Punkt nochmal holt oder das entscheidende Tor schießt, dann kriegst du sowas auch eben hin. Und da dürfen wir auch nicht irgendwie denken, dass die anderen Mannschaften das besser hinbekommen haben. Also City ist ja dann auch, ich glaube, Halbfinale, Viertelfinale ausgeschieden. Ich denke wirklich, das ist die Qualität in der Breite, die da ein bisschen gefehlt hat. Sehe nicht die Rotation an sich als Problem, denn die musst du grundsätzlich bringen. Und da hat Klopp zumindest seit der ersten Saison sehr, sehr viel dazugelernt. Und statistisch gesehen ist auch die Rotation diese Saison sogar noch extremer als letzte Saison. Und zumindest schafft er das mit Rotation trotzdem noch Erfolge einzufahren.
Und Erfolge wurden ja dann doch einige gefeiert in dieser Saison. 21 Siege in der Premier League und in der Champions League ja eben auch bis zum Finale durchgestartet. Was war denn unter euren Usern, unter euren Mitgliedern bei den Berlin Reds so das Spiel, wo alle sagten, ja, das war das geilste Spiel der Saison. Das ist das. Daran erinnern wir uns am allerliebsten.
Es sind ja nicht nur Berlin Reds gewesen. Es ist ja komplett unser Verband LFC Familie gewesen. Viele Leute von anderen Fanclubs und auch viele Leute ohne Fanclub. Also da zieht sich komplett durch die Reihe hier. Finde ich sehr geil. Robin Wittwer zum Beispiel hat einen sehr genialen Kommentar gebracht aus Zürich von der LFC Familie dort. Sagte 3-0 gegen City in Anfield. Ich war dort. Wie war das, wie wir das hochgelobte City in der ersten Halbzeit auseinandernahmen und in der zweiten Halbzeit verteidigen, war purer Orgasmus, volle Lautstärke und eine weitere legendäre Anfield European Night. Und sehr, sehr viele Leute haben genau dieses Spiel genannt. Dann das Rückspiel gegen City haben auch ein paar genannt. Das waren so zwei der Highlights. Ein weiteres Highlight war das 4-3 gegen City. und das 5-2 gegen Rom. Das war wirklich, das waren so die Spiele, die am meisten genannt wurden. Und bin ich dann auch gerne ganz gerne bei den Fans.
Das der Einschätzung. Die Spiele, die Liverpool-Fans zum, ich sag jetzt mal, Abspritzen bringen. Was war denn das Gegenteil davon? Was war denn der absolute Stimmungskiller?
Verdammt. Ach, herrlich. was schätzt du denn? Ist doch ganz klar. Das Finale. Wurde sehr, sehr oft genannt. West Brom 2-2. Oh mein Gott, ja, das war richtig übel. Mhm. Die Spiele gegen Manchester United, und da bin ich auch komplett dabei, das sind sowas von ätzende Spiele. Du musst dir wirklich vorstellen, bei so Spielen gegen Watford oder keine Ahnung, wie Newcastle oder sowas, sind zumindest ansehnliche Spiele, aber dann Manchester United, dann sitzt du dann da und denkst dir nur so, boah, kann die mal jemand wegfläzen, ja, und dann verlieren wir auch noch in Manchester 2-1. Nee, das war auf jeden Fall richtig mies. Ja. Die Niederlage gegen City tatsächlich und das 2-2 gegen Spurs wurde auch sehr, sehr oft genannt. Das waren so richtig bittere Spiele und ja, kann ich eigentlich auch gar nicht so wirklich kritisieren. Also auf jeden Fall. Chelsea war am Ende der Saison auch noch so ein bisschen mies. Allerdings haben wir irgendwie alle schon vom Finale geträumt. Von daher war das dann auch wieder vollkommen egal. Wurde halt am letzten Spieltag ein bisschen spannend. Ja, genau. Und ansonsten nervten grundsätzlich die Unentschieden tatsächlich. Ja. Also ne, die nervten halt die meisten Leute. Und da gibt's auch tatsächlich die Einschätzung, das ist auch der Unterschied eben zu City. Insgesamt fehlte die Ruhe bei den Spielen. Es fehlte irgendwie offensichtliche extreme Änderungen in der Taktik, um da mit der Brechstange mal reinzugehen. Ja, und das wurde sehr, sehr oft genannt. Da kann ich auch direkt mal den Punkt nochmal, den ich gerade genannt hatte, wirklich so, wenn du ab Ende des Spiels halt nochmal jemanden reinbringen kannst, wie eben das auch City gemacht hat, ne? Also wenn du so einen Gündogan oder Aguero von der Bank bringen kannst, dann ist das schon der Wahnsinn. Und da hat Benny Wolter aus Berlin hier komplett recht. Er sagt halt so, er findet allerdings auch gut, dass wir kein Team sind, die 8 Profis für 70 Millionen holen jeweils. Aber das hatte tatsächlich diese Saison war ausschlaggebend für die schwierigen Spiele, die wir hatten.
Und auch für die 25 Punkte, die man am Ende dann auf Liverpooler Seite hinter Manchester City liegt. Jetzt hast du eben schon ja die Summen angesprochen, die bei City so fließen für Neuzugänge. Liverpool hat sich jetzt ja auch nicht unbedingt zurückgehalten. Die haben ja auch mal richtig Kohle rausgehauen, haben allerdings auch Kohle reingenommen. Und das bringt uns gleich hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de beim Talk zum Liverpool FC zum Thema Transfers. Und darüber sprechen wir gleich hier mit André Völkel von den Berlin Reds. Euch sage ich aber noch drauf, oder ihr seid noch darauf hingewiesen, dass ihr natürlich auch die Fußball-WM hier auf meinsportradio.de verfolgen könnt. In unserer Podcast-Reihe zur WM Kick in Rush gibt's alles rund um das größte Fußball-Event des Sommers. Und gleich geht's weiter hier beim Scouserfunk.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush.
Scouserfunk auf meinsportradio.de. André Völkel von den Berlin Reds von der LFC Family ist mit dabei und wir blicken zurück auf die Saison der Liverpooler, auf die Saison der Reds. André, wir haben eben zum Einstieg schon mal so ein generelles Fazit der Saison gezogen. Jetzt gucken wir nochmal auf die Transferstrategie, die Reds in dieser Saison gefahren haben. Das war ja dann doch etwas, was dann auch richtig ins Geld gegangen ist, aber was sich durchaus gelohnt hat, wenn man mal zurückblickt. Gerade die Sommerneuzugänge, Salah, Oxlade-Chamberlain und auch Robertson, das waren schon Spieler, die in der ersten Saisonhälfte schon richtig, richtig Dampf gemacht haben und Salah ja vor allen Dingen nicht nur in der.
Ja.
Da kann man nicht viel anderes zu sagen, ich gebe dir recht.
Genau. Nee, wenn wir gleich nochmal die Spielebewertung einfach ganz kurz durchgehen, wird auch sehr, sehr klar, wie diese Spieler sowohl bei den Fans als auch bei uns beim News-Team eingeschlagen sind. Also grundsätzlich kann man als Querschnitt aus den Antworten sagen, es sind alle eingeschlagen wie eine Bombe, es ist pure Zufriedenheit bei den Fans. Allerdings zeigte sich auch wieder weiterhin fehlende Breite. Und ich zitiere da direkt mal Kevin Birrer von den Bern Reds. Er sagt, man merkt klar, dass etwas aufgebaut wird. Es wird nicht einen Sommer lang wie blöd eingekauft, sondern es werden überlegt Spieler geholt, auch wenn dieser Prozess länger dauert. Ich bin überzeugt, dass wir mit unserer Strategie auf lange Sicht erfolgreich sein werden. Klar, momentan fehlt uns die Breite. Und das hat einige Punkte gekostet, aber die Früchte, die wir ernten werden, sind verdammt saftig. Und da gebe ich ihm recht. Und Steven Franke, nur ganz kurz dazu noch, man merkt halt auch, dass man mit dem neuen Trainer eine neue Investitionsbereitschaft der Geldgeber bewirkt hat, die einfach die größten Baustellen adäquat mit Topspielern besetzen konnten. Und das hat neuer Torwart, neue Abwehr, das hat zumindest mit gesundem Wachstum zu tun bei uns. Das kritisiert er auf der anderen Seite wieder bei City und so weiter, denn da ist es extrem. Also da im Vergleich zu Liverpool, was da für Summen einfach mal komplett durch die Reihen abgezogen wurden, das geht gar nicht. Also ne, irgendwie, wie viel waren das? 150 Millionen oder so für eine komplette Abwehr bei City oder ein bisschen mehr?
Ja, nur bei Liverpool hat die halbe Abwehr ja auch schon fast 100 gekostet.
Ich wusste, dass du das sagst. Ja,
also wenn du mir so eine Vorlage gibst, da bin ich wie Mo Salah.
Ja. Sehr gut. Ja. Nee, genau. Van Dijk ist tatsächlich auch einer der Spieler, die genau das gebracht haben zur halben Saison. Das, was uns scheinbar fehlte, nämlich die Ruhe hinten, die Kommunikation hinten, dann mit einem wiedererstärkten Karius zu dem Zeitpunkt, der auch einfach ja so eine Art Sweeper-Keeper spielt, das, was wir auch brauchen, weil wir halt sehr, sehr hoch stehen. Das hat schon ganz gut funktioniert und das gab auch Lovren, der natürlich nach dem Spurs-Spiel erstmal ordentlich Schwierigkeiten hatte. Es gab auch ihm wieder die Sicherheit und die Ruhe und man merkt auch, dass wir zum einen nach dem Spurs-Spiel, aber auch in dem Moment, wo Van Dijk kam, weitaus weniger Gegentore bekommen haben und weitaus besser gespielt haben und mehr Punkte geholt haben als vorher und da auch weitaus sicherer standen. Und dann sind auch tatsächlich die 70 Millionen Pfund, die da gezahlt wurden, vollkommen in Ordnung. Mhm. Wobei lustigerweise, seitdem Van Dijk da ist, genau diese Stimmen halt eben verstummt sind, weil sie einfach gemerkt haben, okay, der Junge war tatsächlich dieses Geld wert, wobei wir uns da auch im Klaren sein müssen, dass der Markt tatsächlich da um einiges überhitzt ist. Mhm. Weiterhin. Und das wahrscheinlich auch die nächsten Jahre so bleibt.
Aber er war genau das Puzzlestück, was Liverpool letztlich gebraucht hatte, um diese Defensive eben zu stärken, die ja in der Hinrunde vor allem immer wieder in die Kritik geraten war, dass man da eben doch sehr schwammig stand. Hat sich ja auch in nackten Zahlen dann am Ende bemerkbar gemacht. 38 Gegentore in dieser Premier League Saison im Jahr zuvor, da waren es noch 42, also man hat den Schnitt drücken können.
Ja, genau. Also prinzipiell die einzigen beiden Spiele, die uns da richtig komplett reingerissen haben, waren tatsächlich das 5-0 gegen City und das 4-1 gegen die Spurs. Und ansonsten lief das ganz gut. Also du hast halt die Niederlagen, wenn ich die mal eben kurz durchgehe, nur 1-0 gegen Swansea, nur 2-1 gegen United, 1-0 gegen Chelsea. Das waren sie. Mhm. Also was willst du da noch sagen? Du hast natürlich bei so Spielen wie Arsenal, das Rückspiel in Arsenal, das 3-3. Genau. Und Watford und so, okay, da hast du halt gut Tore reingekriegt, aber trotz allem, was willst du denn da sagen? Ja, also das ist in jeder anderen Saison, hättest du da wahrscheinlich auf Platz 2 gestanden mit der Leistung.
Da gibt es nichts zu meckern. Wenn die Tore runter wären, dann wäre man oder hätte man eine bessere Abwehr als Manchester United, die mit 28 Zählern die zweitwenigsten Gegentore kassiert haben. City hat ja auch 27 Mal letztlich den Ball aus dem eigenen Netz holen müssen. Also so exorbitant sind die Unterschiede da letztlich mal gar nicht, wenn man diese Schützenfeste eben mal rausrechnet. Wenn wir nochmal rechnen und gucken, also Van Dijk 70 Millionen Pfund gekostet, aber es kam ja zur gleichen Zeit dann auch eine ganze Menge Kohle dann noch rein für den Coutinho-Verkauf. Jetzt im Nachhinein betrachtet, hat der Liverpool gefehlt dann im zweiten Teil der Saison? Hätte man den unbedingt gebraucht? Hätte man mit Coutinho vielleicht Real geschlagen? Wie würdest du es einschätzen?
Oh, das ist eine gute Frage. Mit Coutinho Real geschlagen? Nee. Glaube ich.
Er war Coutinho ja auch nicht im Tor.
Ja.
Ah, böse.
Oh ja, oh komm. Ja, jetzt kriegst du erstmal so Hate-Mails und so weiter. Ich werde nachher mal deinen Twitter-Account veröffentlichen.
Shitstorm, Freunde, Shitstorm.
Ja, Shitstorm, genau.
Nee, einer muss also, doch hier ein bisschen provokant sein.
Also das, was Coutinho konnte, nämlich wirklich, also das, was ich als sehr, sehr wichtig empfand bei Coutinho, waren eben die Bälle aus der zweiten Reihe, die natürlich nicht nur nachdem er gegangen ist, sondern halt auch vorher, nachdem eben Gerrard nicht mehr da war und Henderson sich scheinbar auch nicht als adäquaten Ersatz für diese Rolle gezeigt hat, dass ist schon extrem runtergegangen. Also die Statistiken zeigen das, wenn man sich das mal angucken will. Da gibt's ja haufenweise im Internet. Das erspare ich jetzt mal den Leuten, weil wir sind ja hier kein Statistik-Podcast. Aber da merkst du halt schon, okay, das hat uns gefehlt. Das hat uns vor allen Dingen bei tiefstehenden Mannschaften gefehlt, wo man jetzt so sagt, das war, glaube ich, vorletzte Saison bei Stoke, vorletzte Saison, die Saison kurz bevor Rodgers gegangen ist, Stoke irgendwie so, ne, Coutinho zieht einfach ab aus 30 Metern, zack, 1-0 gewonnen, läuft. Und das hat uns, also zumindest diese Fähigkeit hat uns gefehlt. Allerdings ist mir auch jetzt in Retrospektive aufgefallen, dass wir Coutinho sehr, sehr gut verarbeitet haben und tatsächlich die Taktik sich ein bisschen geändert hat und verschiedene Spieler genau diese Rolle einnehmen von Coutinho, abgesehen eben von diesen weiten Schüssen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt mit Keita und Fabinho und wer weiß, wer da noch kommt fürs zentrale, offensivere Mittelfeld, wird genau ja, also alleine Keita, ich meine, jeder weiß mittlerweile wie Keita spielt. Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass er genau diese Rolle einnimmt. Also nicht die Rolle von Coutinho direkt, aber die Rolle von jemandem, der einfach mal sagt, so okay, wisst ihr was, gebt mir gerade alles auf den Sack, ich schieß jetzt mal drauf und dann gewinnen wir das Spiel auch. So, aber tatsächlich muss ich sagen, der Transfer war zwar traurig zu dem Zeitpunkt, das war eine richtige Saga und hätte nicht sein müssen. Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, verhandlungstechnisch sehr, sehr gut gelaufen, extrem viel Geld rausgeholt, das auch dann eben zum richtigen Zeitpunkt. Da gibt es auch genügend Interviews, die man immer noch jetzt gucken kann. Die sind, ich glaube, das war nach dem Swansea-Spiel, wo das Interview geführt mit Jürgen Klopp auf The Zone. Da kann ich jeden nur empfehlen, weil er genau dann da auch über den Transfer gesprochen hat. Und da gibt es genügend andere Zitate von ihm, die einfach klar machen, so okay, es musste einfach auch sein, um die Stimmung im Team zu halten. Und wenn wir uns das wirklich angucken, in dem Moment, wo Coutinho gegangen ist, haben wir aus meiner Sicht entertainment-technisch besser gespielt.
Hm. Ja. Das gibt's ja öfter bei Vereinen, wo dann ein Spieler, der also die Rolle des Alleinunterhalters so ein bisschen auch für sich reklamiert hatte, dann am Ende eben vom Kollektiv aufgefangen wird und andere dann eben in die Bresche springen können. Kann befruchtend sein, kann belebend sein, hat bei Liverpool eben auch geklappt. Wir haben ein paar Namen jetzt schon genannt von Spielern, die sich hervorgetan haben, Van Dijk zum Beispiel, oder auch natürlich Salah, an dem kommt ja keiner vorbei, mit seinen Toren und seiner Art zu spielen, werden wir ja hoffentlich dann auch bei der Weltmeisterschaft sehen, wenn denn die ledierte Schulter es zulässt. Wer waren denn aus Sicht der LFC-Family die Spieler, die in dieser Saison begeistert haben, am meisten hervorgestochen haben? Wer waren die Lieblingsspieler?
Gut, dann gehen wir doch mal rein. Also vom Mediateam ganz klar Salah, sehr hohe Bewertung mit 9,5, Philippe Coutinho 7,8, armer Roberto Firmino 8,9, vollkommen klar, Andy Robertson 8,8, Virgil van Dijk 8,6 von 10, Trent Alexander-Arnold, genau. So, die Fans haben fast ähnlich abgestimmt. Sadio Mané, stimmt, also wir haben Sadio Mané mit 7,8 bewertet, die Fans mit 8,1, Salah mit 9,5, Firmino mit 9,4, das ist schon echt ordentlich. Genau, Henderson, Milner sind sehr, sehr gut abgeschnitten bei den Fans, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Gerade Henderson im Hintergrund und Milner mit seiner Ribena und Social Media Aktion, also auch auf dem Platz natürlich. Andy Robertson, einer der Lieblinge der Fans, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Virgil van Dijk, genau, hatten wir auch gerade schon, auch vollkommen. Und dann hast du noch tatsächlich relativ weit oben Dejan Lovren. Jo. Mhm. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Das sind so die Spieler, die mit sieben und mehr Punkten von 10 abgeschnitten haben. Und genau, Oxlade-Chamberlain kommt direkt danach. So, und da tut es mir tatsächlich leid für den Jungen, dass er jetzt die schwere Verletzung hat. Mhm. Weil ich glaube, der wäre dann wahrscheinlich auf 8,5 hochgegangen bei beiden. Der hat einfach die wichtigen Spiele am Ende verpasst.
Bittere Geschichte, aber so ist es leider manchmal im Fußball. Und im Fußball ist es auch so, dass es nicht nur strahlende Gesichter und strahlende Gewinner gibt, sondern auch in einer Mannschaft, die am Ende her so starke Leistungen gezeigt hat, auch die Enttäuschten gibt. Diejenigen, die eben nicht diesem Level, ja, dieses Level mithalten konnten. Wir wollen jetzt gar nicht ein zu großes Bashing machen, aber es sind natürlich bei so einem Voting auch wahrscheinlich Zensuren unter dem Strich rausgekommen. Die können wir vielleicht ganz grob mal zusammenfassen, ohne dass du jetzt sagst, wie groß die Abstände sind. Aber wer sind so die Spieler, die eben dann doch eher kritisch gesehen werden? Um es mal ganz Johannes B. Kerner-mäßig ganz neutral zu sagen, ohne jemandem ans Bein zu pinkeln, man wird ja noch mal fragen dürfen. Ich möchte doch keinen Shitstorm, du merkst das schon.
Ja, ich erinnere mich an den Kerner. Der lustiger Typ, ja. Ja, schwierig zu bewerten waren Nathaniel Klein, Ben Woodburn und jetzt muss ich mal hier gerade gucken, wen haben wir denn noch gehabt? Danny Ward natürlich wurde quasi gar nicht bewertet von den meisten, weil er halt ein volles Spiel gespielt hat. Genau, Ben Woodburn wurde relativ schlecht bewertet, beziehungsweise selten bewertet, weil er einfach auch so gut wie nie gespielt hat, die Saison im Vergleich zur vorherigen Saison. Da weiß ich jetzt aber gerade nicht die Zahlen. Genau das gleiche mit Adam Lallana, der immer weiterhin Probleme hatte. Das hat man auch im Finale gesehen, taktisch und fitnesstechnisch. Was sehr schade ist, weil er ja mittlerweile 30 ist und das ist sehr, sehr schwierig. Moreno wurde auch nicht so gut bewertet. Das liegt aber auch so, auch da liegt es einfach daran, die Spieler haben auf der einen Seite natürlich sehr gute Leistungen gezeigt zu Beginn der Saison, bevor sie sich verletzt haben oder aber wenn sie eingesetzt wurden, aber irgendwie wurden sie da viel zu selten eingesetzt. Wer tatsächlich schlecht bewertet wurde, obwohl er relativ, nee, eigentlich auch nicht mehr viele Einsatzzeiten hatte, Joel Matip. Er hat im Vergleich zur letzten Saison einfach nicht das gezeigt, was man von ihm erwartet hatte und jetzt ist er auch wieder länger verletzt gewesen. Also das ist da zeigt sich so ein bisschen eine gewisse Tendenz hin und Simon Mignolet leider auch, was ich in dem Punkt auch nachvollziehen kann. Also er ist halt einfach die Nummer zwei aus meiner Sicht nach Karius weiterhin trotz des Finals, aber er hat halt einfach ab einem gewissen Punkt, ja, wie viele Jahre er auch immer jetzt schon da ist, ich weiß es tatsächlich gerade nicht, er bringt einfach nicht mehr das, was wir uns erwarten, weil wir wissen, und das sagen viele Fans, die auch ein bisschen mehr reflektieren, wir wissen mittlerweile, dass wir ein bisschen mehr dort brauchen und ein bisschen mehr können. Genau. Lustigerweise Karius weiterhin relativ weit oben. Ja. Ne? Und, wobei das letzte Spiel ihn ordentlich runtergedrückt hat bei einigen. Ist dann halt so.
Da sind ja wahrscheinlich dann auch Stimmen gekommen, wo dann ihm die Hauptschuld gegeben wurde für die Niederlage dann im Finale. Oder wie krass hat sich das dann letztlich auch sogar bei Hardcore-Anhängern wie der LFC-Family dann ausgewirkt, die ja doch trotzdem immer noch den Fairness-Gedanken walten lassen?
Nee, tatsächlich nicht. Viele haben gesagt, dass Karius, dass sie kein Fan davon sind, Karius als Sündenbock auszumachen oder dass trotz der Fehler wir eine gute Leistung gezeigt haben. Und hier kommt dann mal so richtige Floskel, ne? Aber genau so ist manchmal eben Fußball. Und von Chris aus München, vom Radio Nukular, also was er gesagt hat, das sage ich jetzt mal nicht zum Finale.
Er hat zumindest nicht Karius beleidigt.
Nee, jemand anderen. Danke dafür. Lieben Gruß nach München, Chris.
Das kann sich jetzt jeder denken. Es war auch nicht Johannes B. Kerner.
ist der eigentlich in München? Weiß ich gerade gar nicht.
Eigentlich ist das ein Hamburger.
Frage war ja Karius, genau. Sündenbock, da sind viele drauf eingegangen, die halt einfach auch ganz klar gesagt haben, so ja, es gehört tatsächlich dazu und ist mit Sicherheit auch einer der ausschlaggebenden Punkte gewesen. Also wenn man jetzt einfach mal den Querschnitt zieht aus den ganzen Umfragen, ist mit Sicherheit auch ein ausschlaggebender Punkt gewesen, aber auf der anderen Seite, es hätte tatsächlich auch jedem passieren können. Und man hätte trotz allem, man hätte ja auch mehr Tore schießen können, man hätte Fahrradkette, hätte auch Ramos einfach mal Salah nicht umfläzen können. Also da gibt es genügend Punkte und das, was ich auch gerade schon gesagt habe, ne, also mental wie spielerisch waren wir da einfach zu abhängig. Und dann passiert sowas.
Und daran muss sich natürlich dann was ändern. Und was sich noch ändern sollte beim Liverpool FC dann in der nächsten Saison, das besprechen wir gleich im letzten Teil unseres Saisonrückblicks beim Scouserfunk hier auf meinsportradio.de. Und den überschreiben wir mal genau wie die Kollegen von den Berlin Reds ihren Saisonrückblick, ihren Teil. Es kommt Arbeit auf uns zu. Nicht nur Arbeit auf André und mich jetzt hier, sondern auch auf die Abteilung Jürgen Klopp und seine Kollegen beim Liverpool FC. Denn es muss gearbeitet werden in dieser Sommerpause, um den Anschluss an City, an Manchester United da oben in der Tabelle der Premier League zu halten. Darüber sprechen wir gleich hier beim Scouserfunk.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Scouserfunk auf meinsportradio.de, der Saisonrückblick. Wir schauen noch einmal auf das vergangene Jahr, die vergangene Spielzeit der Reds zurück, haben ja schon die Saison grob einmal eingeordnet. Wir haben über die Spieler gesprochen, die überzeugt haben, die in der Kritik sind. Wir haben die Transfers gewürdigt. Jetzt gucken wir auf das, was sich denn jetzt tun muss, damit ja diese Champions League Finalteilnahme keine Eintagsfliege bleibt, damit der Platz 4, der in der Premier League eingefahren wird, nicht das Ende der Fahnenstange sein wird. André, die Vormachtstellung von Manchester City in dieser Saison, 25 Punkte besser als Liverpool. Wie ist denn das in der nächsten Saison sozialverträglich einzudampfen? Ist es überhaupt möglich? Was muss Liverpool tun?
Sozialverträglich? Okay. Ja, da zitiere ich tatsächlich mal Richard aus Leipzig. Er sagt, uns fehlt die Konstanz. Die müssen wir in der Liga zeigen. Zumindest konnten wir gegen die kleineren Clubs ein bisschen besser punkten und das müssen wir übrigens jetzt mal erwähnen, wir sind ja in Enfield ungeschlagen diese Saison, das finde ich gut. Wir müssen kontinuierlich über das Jahr oben dran bleiben und eine gewisse Siegermentalität entwickeln, um die Premier League zu gewinnen. Um diese Konstanz zu erreichen, brauchen wir qualitativ hochwertigen Kader. Verletzungen oder Sperren von Stammkräften müssen durch Spieler mit derselben Qualität aufgefangen werden. Jede Position muss doppelt gut besetzt sein. Momentan sieht Richard die Probleme im Sturm und in der Abwehr. Und im Tor fehlt es an Alternativen, falls einer unserer Spitzenleute ausfallen sollte. Genau. Dann von daher müssen wir halt einfach jetzt die Kampagne nutzen im Sommer. Top-Leute holen. Genau. Und das Beste ist, und da stimme ich ihm auch überein, das ist auch ganz gut für die Fans, wir sollten uns im Idealfall auch unsere Leute selber ausbilden. Sind wir ja auf jeden Fall auch ganz gut dabei. Trent Alexander-Arnold, Ben Woodburn. In der Academy haben wir extrem gute Spieler, die auch relativ schnell aus meiner Sicht und auch aus Sicht von Richard zum Beispiel und viele andere interessanterweise ins erste Team gehen sollten. Unter anderem natürlich Ryan Brewster. Harry Wilson wäre auch noch ein Kandidat für mich gewesen. Genau. Und wollen wir mal hoffen, dass so jemand wie Solanke auch nochmal einschlägt.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eins dieser großen Nachwuchstalente in England, der ja auch bei der Junioren-WM vor 2 Jahren, ist das glaube ich schon mittlerweile her, ziemlich abgeräumt hat und dann eben von Liverpool auch verpflichtet wurde. Mhm. Eigentlich auch eine Wette auf die Zukunft gewesen. Wie viel Zeit kriegt er denn bei Liverpool, sich da entsprechend zu positionieren?
Der hätte zumindest eine komplette Saison bekommen mit Stammplatz auf der Bank und regelmäßigen Einsätzen. Ich kann nur hoffen, dass sowohl die Taktik darauf ausgelegt ist, so einen Spieler zu bringen, weil er ein bisschen anders ist als Salah, Firmino oder Mané. Dann hast du ja auch noch Ings, der immer noch heiß ist und mittlerweile wieder fit. Ja, und da hast du halt einen Brewster vorne, der eher so das Kaliber von Firmino oder Mané oder Salah ist. Also das Potenzial ist da und das müssen wir halt auch nutzen. Und ist vielleicht auch mal die Frage, ob man sagt, okay, ein Topspiel bringst du ab der 70. Minute dann doch mal so jemanden. Weil also manchmal sind es auch einfach diese besonderen Spiele, die so jemanden explodieren lassen. Mhm. Der einfach mal sagt, so Ben Woodburn, wenn ich mir überlege, als er sein erstes Tor geschossen hat, ja, was war da los im Stadion, was war da los beim Spieler? Ja, und ich bin da sehr traurig drüber, dass er seitdem einfach nicht die Möglichkeit hatte, seine Leistung da nochmal zu bringen. Aber das hast du in jeder Reihe auf dem Platz. Also du hast sowohl extrem gute Mittelfeldspieler. Grujic ist jetzt für Serbien nominiert worden für die Weltmeisterschaft. Danny Ward hast du halt im Tor, kann ja auch mal Nummer zwei sein, warum nicht? Denn er hat eine super Saison bei Huddersfield gemacht. Du hast so viel Potenzial auch in der Abwehr. Also es ist da und dann ist aber auch wieder die Frage, das hatten wir auch sehr, sehr oft schon im Podcast, so wie viel kannst du dir erlauben? Wie setzt du dieses Puzzleteil zusammen, dass es auch wirklich funktioniert? Also, dass du dann auch nicht diesen Sieg da in irgendeiner Weise in Gefahr bringst.
Was wünscht sich denn die LFC-Family für Namen jetzt auch an Transfers? Nicht nur an Positionen, wo es Veränderungen geben sollte, sondern es gibt ja sicherlich auch den ein oder anderen Wunschkandidaten. Ein paar sind ja schon gekommen, hast du ja auch schon drüber gesprochen hier auch heute in der Sendung. Wer denn eben noch droht? Keita zum Beispiel, der eher dann der Konkurrenz droht, weil du ja sagst, das kann auch mal einer sein, der diese dreckigen Dinger aus der zweiten Reihe dann einfach mal reinzimmert und der ansonsten eben auch auf dem Platz entsprechend vorangehen kann. Was sind da noch Namen, die da vielleicht auch perfekt zu passen würden und dann euer Dreigestirn da vorne dann auch noch weiter unterstützen könnt?
Da haben wir tatsächlich zum Beispiel Griezmann.
Wie soll der da reinpassen? Oder wie würde der da reinpassen?
Habe ich keine Ahnung. Ich habe tatsächlich zu wenig über Griezmann gelesen. Also man kennt ihn natürlich, aber wie gesagt, ich gucke halt selten Spiele von anderen Ligen mittlerweile. Aber oftmals, zumindest in unserem Verband, wird oft zumindest über die Torwartsituation schon mal diskutiert, weil das scheint zumindest kurzfristig für viele der Punkt zu sein, oder wo die Qualität fehlt. Und da waren halt eben Namen wie Oblak und Alisson gefallen. Neuer aus Spaß auch mal. Es gibt ja, du kannst ja im Prinzip jeden Topstürmer oder jeden Topspieler da bringen und sagen, okay, der soll nach Liverpool kommen.
Wie wär's mit Ulreich?
Ja, genau. Perfekt, super. Mario Götze zum Beispiel hat sich ja quasi selber auch wieder ins Gespräch gebracht. Also wir haben die Frage ja so nicht mehr bewusst gestellt, weil es aus meiner Sicht viel wichtiger ist, welche Wünsche zumindest an drumherum einfach bestehen. Weil ja, wir haben nicht mal ansatzweise einen Einfluss darauf, was da passiert. Du weißt auch einfach nicht, wie sich die Spieler entwickeln. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Glück gehabt mit den Transfers. So, abgesehen jetzt, also nicht mit dem Transferablauf, sondern mit dem, wie sich die Transfers entwickeln. So, der Transferablauf hatten wir jetzt gerade mit Fekir relativ viele Probleme, wobei das auch wieder daran lag, dass er halt scheinbar nicht fit genug war und nicht in das Profil passte. Vollkommen in Ordnung. Muss man auch akzeptieren. Da sind Profis am Werk. Aber was willst du denn da, ja, die Leute sollen sich da lieber drum kümmern, wie die Mannschaft ja neue Spieler halt aufnimmt. Mhm. Wenn du so einen Shaqiri halt zum Beispiel hast, der kann auch nochmal komplett explodieren, weil Shaqiri ist für mich ein richtig krasser Spieler, der einfach schon seit Jahren in Gesprächen ist, immer wieder dieses Wunderkind ist und dann halt eben bei so einer Mannschaft wie Stoke relativ konstante Leistung auch bringt, aber irgendwie nie den Absprung geschafft hat, selbst als er bei Bayern war. War immer nur irgendwie dann doch zweite Garde, glaube ich. Ja, aber so einer wie Shaqiri, dem kann genau das gleiche passieren wie Oxlade-Chamberlain. Mhm. Den bringst du und der spielt in jedem Spiel, spielt er halt nur 70. Minute und schießt in jedem Spiel ein Tor. Ja. Kannst du ja vorher nicht sagen. Weißt du einfach nicht.
Berechtigter Wunsch, eine berechtigte Hoffnung auf jeden Fall von den Fans. Was wünschen sich die Fans denn von ihrem Verein? Und was wünschen die Fans von den Fans, von den anderen Fans? Weil das sind ja auch Fragen, die einen Club und die vor allen Dingen Anhänger eines Clubs sehr beschäftigen. Das Sportliche ist das eine, aber das Ganze drumherum, ja, manchmal fast sogar noch wichtiger.
Mhm. Genau. Viele Fans sehen den Fußballtourismus derzeit, sowohl die Fußballtourismus im Stadion als auch drumherum, Stimmung und so weiter als sehr, sehr großes Problem weiterhin an, wobei die Stimmung im Stadion natürlich auch als eines der Highlights herausgepickt wurde. Aber gerade wenn es um die Möglichkeiten an Tickets und die Preise für Tickets geht, sehen sie da ein weiteres großes Problem und da sollte auch sehr, sehr schnell agiert werden, gerade bei der beim Stadion. Und da schließt sich auch direkt dann das Thema Safe Standing mit an, was jetzt auch gerade wieder ganz groß in aller Munde ist. Da sind wir gerade auch dabei, einen sehr, sehr großen Artikel über die nächsten Monate vorzubereiten mit ein, zwei Interviews und so. Weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch ein sehr, sehr sensibles Thema. Da ist vor allen Dingen Spirit of Shankly sehr hinterher, dort eine sehr, sehr gute Arbeit zu leisten, die Enfield Rap halt auch und ja, ist jetzt aber für heute jetzt erstmal nicht der Fokus, aber das wurde auf jeden Fall auch sehr, sehr oft genannt. Wünschenswert ist, dass die Fans weiterhin sowohl im Stadion als auch drumherum und ja, das, was wir auch in Europa erlebt haben oder zumindest auch da, wo wir aktiv zum Beispiel auch Pub-Jungs haben, ist die Fans halt weiter brennen, so Aktionen wie Stage-Diven und so weiter und einfach absolute Party-Eskalation, voller Pub, Einlassstopp und so weiter. Das wollen die Leute einfach auch haben, weil brauchen wir uns ja auch nicht, brauchen wir kein Blatt vom Mund nehmen, die meisten Leute schaffen es vielleicht einmal im Jahr nach Enfield, also holen sie sich halt Enfield in den Pub, ist vollkommen in Ordnung. An sich sehen viele den Club auf dem richtigen Weg, gerade auch das, was die Verantwortlichen tun. Aber ja, da kennen wir leider nicht die ganzen Hintergründe, wenn wir mal überlegen, was beim Fekir-Transfer passiert ist und so weiter und so fort. Aber objektiv wirkt es so, als wenn die Arbeit sehr, sehr gut ist und teilweise sogar überragend, wenn wir an Michael Edwards denken oder an die Backroom-Staff von Klopp und Klopp selber. Die Öffentlichkeitsarbeit ist extrem gut geworden, also gerade auch Richtung LFC Foundation, was man auch für die Leute im Hintergrund, was für die Leute in der Stadt tut und auch für andere Fans, also Asien und die USA waren dieses Jahr im Fokus und die USA werden jetzt wieder in der Preseason im Fokus sein. Da passiert extrem viel und das sollte der Club auf jeden Fall beibehalten, weil Liverpool hat, und das haben auch einige genannt, hat eine sehr, sehr tolle Fan-Community, sowohl in sozialen Medien als auch vor Ort. Genau. Und Ärgernisse an sich ist halt, da muss mal was passieren mit Michael Owen. Der Junge ist Botschafter, aber irgendwie versteht der Typ nicht, dass er den Namen Manchester United einfach nicht in den Mund nehmen sollte. Genau.
Also das sind dann die Wünsche der Fans für das nächste Jahr an den LFC. André, zum Abschluss, nicht auf deine Wünsche eingehend, aber was war denn dein absolutes Highlight, dein Liverpool-Moment in diesem Jahr?
Darf ich das trennen?
Das darfst du trennen, nee, ne? Klar.
Okay.
Kannst du machen.
Okay, gut. Für mich war das Highlight spielerisch, beziehungsweise wenn man auf dem Bildschirm guckt oder im Stadion sitzt, war es tatsächlich das Tor von Oxlade-Chamberlain gegen City. Das schließt sich so ein bisschen mit dem zusammen, was wir in Berlin erlebt haben. Also für alle, die das halt, die zuhören, das halt noch nicht wissen, wir sind relativ groß geworden hier in Berlin und haben ja auch einen Verband mit anderen. Das war so, es ist aus nicht sportlicher Sicht einer meiner Highlights. Wir sind ein sehr, sehr großer Verband geworden mit mehreren hundert Leuten. Das ist ein sehr, sehr großes Highlight, aber was wir daraufhin in Berlin erlebt haben, was ich in der Champions League gerade so ab dem City-Spiel abgespielt hat, das war unglaublich. Also mit Stehplätzen, Stage-Diven, wir haben Capo am Start gehabt und komplette Eskalationen bis hin zu Einlassstopp 2 Stunden vorm Spiel, wo einfach alles voll war. Die Leute Stunden, Wochen, Tage vorher einfach komplett ausgerastet und ich will jetzt das Spiel haben, ich will jetzt abdrehen und so weiter. Und wenn du dann einfach merkst, wie Fußball vor allen Dingen dieses Jahr Menschen zusammenführt, zum einen von der gleichen Couleur, also vom gleichen Fanclub oder vom gleichen Club an sich, aber auch Fans zusammenführt, die oder Menschen zusammenführt, wenn ich mal an Kiew denke oder Rom, gerade auch wo das Problem war mit schreckliche Situation war mit Sean Cox in Liverpool, wo dann auch Rom-Fans sehr aktiv waren und auch viel geholfen haben, auch dann die Liverpool-Fans in Rom und so weiter. Das sind so diese Highlights für mich, wo du einfach wieder merkst, dass da mehr Kraft da ist als nur auf dem Platz, als nur bei einem Tor. Dass Fußball tatsächlich verbindet und Grenzen überschreiten kann, die vorher da waren, Mauern niederbrechen kann und tatsächlich einen Effekt hat auf Menschen, der weitaus positiver ist als das, was man eigentlich erwartet hätte.
Da kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort von dir, André, hinter dieser Saison des Liverpool FC. Da können wir einfach den Punkt machen und einfach sagen, danke. Wir machen an dieser Stelle in der nächsten Saison gerne weiter mit dem Skauserfunk auf meinsportradio.de. Bleibt uns gewogen. Du darfst noch Dank an alle richten, die dich unterstützt haben und die uns auch hörtechnisch unterstützt haben.
Ja, auf jeden Fall. Der Dank gebührt tatsächlich allen, die regelmäßig einschalten, die mir dann auch immer mal wieder schreiben, so hey, alles cool, und die mir dann auch mal so ein bisschen Kritik schieben und sagen, was sie möchten. Ganz, ganz großen Dank an alle. Ganz großen Dank an all die Vereine, Clubs und Branches da draußen, die im deutschsprachigen Raum diese Saison zu etwas ganz, ganz Besonderem gemacht haben, die Spaß zusammen gehabt haben. Und ich freue mich tatsächlich auf nächste Saison, auf den nächste Saison Skauserfunk, auch mit dir natürlich weiter. Wir müssen ja unsere Stichliste wieder neu führen. Ne? Du kriegst das ja mittlerweile hin mit Liverpool FC.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte nicht drauf rumreiten, aber ich wollte sagen, heute bin ich sauber geblieben.
Ja, auf jeden Fall. Nee, also das war wirklich eine sehr, sehr verrückte, stressige Saison. Man hat ja auch zwischendurch gemerkt, dass wir dann nicht so hochfrequentiert waren mit den Ausgaben, aber das ist schon ganz spannend gewesen, diese Saison, und da freue ich mich auch auf die weiteren Saisons, und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir da mittlerweile auch Größe sind, auch was hörtechnisch angeht, und die Leute auch auf uns zukommen und auch teilhaben wollen, und wir haben jetzt schon sehr, sehr viel für nächste Saison vorbereitet. Das wird ordentlich, und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass du dabei bist und dass wir das auch bei euch schalten dürfen.
In diesem Sinne, wir hören uns auf meinsportradio.de, nicht nur mit dem Skauserfunk, sondern auch mit vielem anderen Sport. Da könnt ihr ganz viel entdecken bei uns auf der Webseite, in unserem iTunes-Channel oder auch mit unserer App für iOS und Android. Die gibt's kostenlos in den entsprechenden Stores und bietet euch so viel an Podcasts. Das könnt ihr gar nicht alles innerhalb eines Tages hören, aber ich denke, es ist auf jeden Fall was euch interessieren wird, auch rein über den Tellerrand des Fußballs hinaus, aber im Juni natürlich dann sehr viel Fußball wieder, weil die WM in Russland eben ansteht, und dem tragen wir Rechnung mit unserem Fußball-Podcast, mit Kick in Rush, unserer WM-Podcast-Edition sozusagen, alles rund um das Highlight des Sommers auf meinsportradio.de. André, vielen Dank.
Danke dir, Malte. Tschüss.
Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickinrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.